Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, geht es jede Woche rund um das Thema Krebs. Und heute finde ich es so cool, dass ich endlich mal wieder einen Mann hier sitzen habe. Ich glaube, Cosimo kann es nicht mehr hören, aber wir gehen da bestimmt auch gleich mal ein bisschen später drauf ein, auf diesen Satz alleine, Männer reden kaum über Krebs oder warum ist es oftmals noch so ein Tabuthema bei Männern. Ich habe heute Cosimo hier sitzen. Cosimo ist 31 und ich frage mich gerade, was ist er eigentlich nicht? Also er ist Teamleiter bei der Telekom. Er hatte damals die Diagnose Hodenkrebs 2020 mit Metastasen. Und heutzutage ist er ehrenamtlich unterwegs für die jungen Erwachsenen mit Krebs beim Treffpunkt Bonn. Und er ist Leiter der Selbsthilfe bei Pate e.V., gegen Hodenkrebs, einem Verein zur Prävention und Aufklärung von Erkrankungen mit dem Fokus Hodenkrebs. Also wahnsinnig. Wir hatten eben schon ein kleines Vorgespräch und er hat mir schon mal aufgezählt, darüber können wir reden, darüber können wir reden, darüber können wir reden. Und es wird auf jeden Fall heute super spannend. Es wird bestimmt lustig. Es wird vielleicht auch so ein bisschen über das Thema Sex gehen, weil ich finde, das ist auch so, so wichtig, auch darüber zu sprechen. Und wie ihr wisst, es ist mein Podcast. Hier kann ich machen, was ich will. Hier kann jeder sagen, was er will und worüber er auch reden möchte. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute hier Cosimo sitzen habe. Und jetzt stelle ich doch erstmal vor, lieber Cosimo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hier ist der Cosimo. Vielleicht kennt man mich durch den einen oder anderen Podcast. Ich bin 31 Jahre alt, wohne im schönen Westerwald, bin jetzt seit einem Jahr Teamleiter bei der Telekom. Vorher war ich da Data Engineer. Also irgendwas Wildes mit Daten, AI, Data Science, das ganze Themenfeld. Hab 2020 den Hodenkrebs diagnostiziert bekommen. Das Ganze fing ein bisschen früher an. In meiner Familie gab es ganz viel Krebs, aber nicht so den spezifisch einen Krebs. Wir haben einige mit Brustkrebs, aber auch Lungenkrebs. Wir haben einmal Hodgkin dabei, wir haben Prostata, wir haben Blase dabei gehabt. Mhm. Also ganz viele verschiedene Krebsarten bei uns in der Familie, sodass ich mich früher schon mit dem Thema halt beschäftigt habe, was kann man so machen. Dann irgendwann mal bei so einem Funkvideo auf Facebook gesehen, da war so ein Boxer, der halt erzählt hat, dass er Hodenkrebs hatte, dass man sich regelmäßig abtasten sollte. Das habe ich dann auch immer mal wieder gemacht, weil mir eine ehemalige Hausärztin gesagt hatte, mit 25 sei ich eh zu jung für solche Erkrankungen und bräuchte da nichts zu machen. Ja, 2 Jahre später, hallo! habe mich dann immer wieder abgetastet und März 2020, das war so ein Monat, vielleicht nicht wie jeder andere.
Warum wohl?
Also 2 Wochen, nachdem Angela Merkel im Fernsehen stand und so den Ausnahmezustand erklärt hatte, fühlte ich auf einmal so einen Knubbel bei mir. War natürlich, also gerade zu Beginn der Pandemie, sehr komisch. Bin dann, nachdem der auch nicht weggegangen ist, erstmal zum Hausarzt gegangen, weil der hatte auf. Und dort habe ich erstmal Ibuprofen verschrieben bekommen, weil es wohl eine Nebenhodenentzündung sei. Aber ich soll, wenn es eine Woche später nicht weg ist, mich nochmal melden. Oh Wunder, mit Ibuprofen heilt man jetzt keinen Krebs. Bin dann wieder zum Hausarzt, der hat dann nochmal abgetastet und gesagt, nee, da muss ein Urologe ran. Zu der Zeit habe ich in Bonn gewohnt noch und da war dann das Problem, dass keine Urologen auf hatten. Weil war ja der erste Lockdown, die Fachärzte hatten auch zu, alle Termine waren abgesagt. Ja, da hatte mein Hausarzt erstmal rumtelefoniert und hat den Urologen gefunden. Allerdings war der allein vom Alter her schon so Hochrisikogruppe, dass wir auch nur er mich quasi auf Abstand untersucht hatte und mir dann starke Antibiotika gegeben hatte, weil er quasi auf die Verdachtsdiagnose vom Hausarzt reagiert hatte, Nebenhodenentzündung. War natürlich erstmal nicht so gut, hat aber auch direkt gesagt, wenn das nicht weggeht damit, sofort wieder melden. Dann sollte ich diese Antibiotika eine Zeit lang nehmen und 6 Wochen später insgesamt habe ich mich dann wieder gemeldet, weil ich sollte dann noch warten. Vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Ja, ist halt nicht weggegangen. Und dann hatte ich aber das Problem, dass der Lockdown zu Ende war und die ganzen Vor- und Nachsorgen, die ja abgesagt wurden, jetzt nachgeholt wurden. Mhm. Das heißt, es gab keinen Termin. Ende Juni war ich dann in der Mittagspause und zu der Zeit noch berufsbegleitende Master gemacht. Und also so mitten im Studium und Karriere bin ich in der Mittagspause dann dahin und dachte so, gut, ja komm, es wird jetzt irgendwie eine chronische Nebenhodenentzündung oder sowas sein. Ich habe selber nicht an Krebs gedacht, die ganze Zeit nicht. Ja, ja, und dann hielt er den Schallkopf dran und dann ging es sehr schnell. Hm. Also ihm war sofort, nachdem er geschallt hatte, klar, das hier ist keine Nebenhodenentzündung, ich muss sofort ins Krankenhaus. Hat mir dann direkt gesagt, dass es höchstwahrscheinlich Krebs ist, dass das aber gut behandelbar ist. Also Hodenkrebs ist sehr gut behandelbar, selbst mit Metastasen.
Oh, super.
Und bin dann einen Tag später direkt ins Krankenhaus gekommen, kam dann direkt in die ganze Maschinerie. Da musste ich kurzfristig entscheiden, ob ich Kinder haben will. Nachdem ich damals die Preisliste bei dem bei der Kinderwunschklinik gesehen habe, habe ich mich dann dagegen entschieden, weil 2020 wurde es noch nicht von der Krankenkasse übernommen.
Das war ach, krass, ja, das wusste ich gar nicht. Okay.
Genau, erst ab 21. Und damals hätte der Becher voll machen alleine schon 1.000 Euro gekostet und dann 600 Euro pro Halbjahr. Es war eine private Kinderklinik in Neuwied.
Krass, okay. Ja,
wahnsinnig teuer. Ja. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden und bin dann mittwochs war die Diagnose bei meinem Urologen in der Praxis, donnerstags, freitags im Krankenhaus auf den Kopf gestellt worden, montags war dann die OP. Und dann, also Hodenkrebs, wenn man es diagnostiziert, geht sehr schnell.
Ja,
weil der hat eine Verdopplungsrate von wenigen Wochen, also der wächst wahnsinnig schnell, weil das sind die keimzellbildenden Zellen, die müssen sich schnell teilen, um Spermien und so weiter alles zu produzieren.
Okay.
Und wenn die dann noch entarten, dann geht's ab. Ist aber die große Schwäche vom Hodenkrebs, dadurch, dass sie sich so rasend schnell teilen kann, Chemotherapie da sehr gut angreifen und ist halt mit über 90% heilbar, selbst mit Metastasen. Bei mir waren dann schon zwei Lymphknoten im Bauchraum befallen. Dann macht man so die typischen drei Zyklen PEB. Genau, die habe ich auch gemacht. Die habe ich auch in einem anderen Krankenhaus gemacht, weil ich mich in dem einen nicht wohlgefühlt habe. Mehr auf der wegen der pflegerischen Seite. Ich konnte verstehen, dass das ganze Land, das Gesundheitssystem war in einem Ausnahmezustand 2020.
Total.
Warum man diesen Frust dann am Patienten auslassen musste, habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich das Krankenhaus gewechselt. Ich kann auch jeden nur ermutigen, wenn er sich bei einem Arzt oder im Krankenhaus nicht wohlfühlt, macht den Mund auf, sprecht das offen an und wechselt. Also ihr habt ein Recht darauf, ihr dürft wechseln, ihr dürft eine Therapie woanders fortführen. Das ist manchmal ein bisschen organisatorischer Aufwand, ja, aber die Krankenkasse sagt da überhaupt nichts gegen. Das einzige, Fahrtkosten werden halt immer nur zur nächsten Klinik bezahlt und nicht zu irgendeiner weiteren Klinik. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten, wenn du nicht zufrieden bist, wechsel.
Ja.
Ich habe es gemacht und in dem zweiten Krankenhaus, die waren genauso unterbesetzt, die hatten auch dieselben Pandemiebedingungen, aber das Pflegepersonal war komplett anders. Also wirklich, bei denen habe ich mich wohlgefühlt. In dem ersten Krankenhaus hätte ich nicht gedacht, ob ich das komplett durchziehe, bin ich ganz ehrlich.
Ja, verstehe ich.
Einer meiner ersten Fragen war damals, ob man irgendwas, also der hatte, mein Urologe in der Praxis hatte mir an demselben Tag schon erklärt, dass man auf jeden Fall den Hoden rausnehmen wird. Und meine erste Frage war dann so, ja, bleibt das jetzt dann leer da unten? Also zumindest die eine Seite. Ich meine, ich bin ja 27 Jahre zu dem Zeitpunkt halt mit zwei Hoden durch die Gegend gelaufen.
Mhm.
Und es geht gar nicht darum, dass ich mich auf einmal unmännlich fühle oder jetzt kastriert fühle oder so, sondern ich war zu dem Zeitpunkt noch Single und hatte ein Sexleben und ich dachte so, ich will jetzt auch nicht jeden Morgen im Bad, wenn ich das anfasse, immer dran erinnert werden.
Ja, klar.
Oder mich jedem One-Night-Stand irgendwie erklären müssen, warum da jetzt eine Narbe ist und warum das da so halb leer ist.
Mhm.
Also man will die Krankenakte ja jetzt auch nicht bei jedem ausbreiten. genau, deswegen war für mich so, da habe ich ganz naiverweise mal so nachgefragt, so, ja, wie sieht denn das aus? Kann man da irgendwas reintun? Dann wurde mir dann aber auch erklärt, dass es da ganz normal Silikonimplantate wie bei den Frauen auch gibt, halt nur viel kleiner.
Okay.
Also das ist dasselbe Material am Ende.
Ja.
Und das kann man sich einsetzen lassen. Wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Muss sogar von der Krankenkasse bezahlt werden. Es gibt ein Urteil vom Münchner Gericht, dass das bezahlt werden muss, wenn man aufgrund einer Erkrankung einen Körperteil verloren hat, wie zum Beispiel den Hoden, dann muss der Ersatz bezahlt werden. Auch später noch, auch wenn die Krankenkassen das momentan noch gerne erstmal versuchen abzulehnen, da gibt es ein Gerichtsurteil, dass sie es müssen.
Was? Ja. Auch schon alleine das ist super wichtig dann eben auch. Und ich denke, wahrscheinlich wissen das auch viele gar nicht, ne? Also, dass das eben bezahlt werden muss von den Krankenkassen. Also auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis hier heute. Ja,
es kostet weniger als jetzt ein Brustaufbau, weil wir reden halt wirklich nur von so einem kleinen Silikonei. Mhm. Und das Ganze, also man hat viel weniger Wunden, das Ganze... Die OP-Zeit ist viel kürzer, man benutzt einfach dieselbe Narbe wieder, die man schon zu Hoden in den Namen gemacht hat. Mhm. By the way, das geht über die Leiste, falls sich das einer schon mal gefragt hat, nicht über den Hodensack. Mhm. Weil man nimmt quasi alles an Samenstrang, Blutzufuhr, Nerven, alles mit raus, weil der Krebs da hochwächst.
Mhm.
Okay, und deswegen wird das über die Leiste raus operiert und darüber geht man halt auch wieder rein, um das Silikonimplantat einzusetzen. Es gibt aber Kliniken, die machen beides gleichzeitig. So eins raus, das andere direkt rein.
Wow, okay. Wie war das für dich, als du es erfahren hast? Also als du erfahren hast, dass es Hodenkrebs ist an sich?
Also ich bin ja ich bin in der Mittagspause hin mit dem Gedanken, chronische Nebenhodenentzündung oder so, irgendwie sowas wird es wohl sein. Im ersten Moment war ich kurz weg. Ich war dankbar, dass mein Arzt mir dann sofort gesagt hat, dass das Ganze gut behandelbar ist.
Ja.
Und dann war mein nächster Gedanke, ich habe nächste Woche eine Klausur, wie soll ich denn das machen? Also, das war so, wenn ich da jetzt operiert werde und im Krankenhaus bin, ich bin mitten in der Lernphase, wie mache ich denn das jetzt? Also das war dann einer meiner ersten Fragen, die ich so innerlich im Kopf hatte, weil ich noch nicht so ganz verstanden hatte, was da jetzt gerade passiert ist. Er hatte mir dann meine Fragen, die ich so hatte, alle beantwortet, hatte dann den Arztbrief zusammengepackt, den habe ich dann, warum auch immer, zum Hausarzt gefahren, obwohl die ja sowieso eigentlich per Post was kriegen, aber ich war in dem Moment so ein bisschen neben der Spur. Und beim Hausarzt bin ich dann in Tränen ausgebrochen.
Ja.
Ich hatte 2 Jahre vorher sehr nahe Verwandte, unter anderem meinen Vater, an Krebs verloren. Die Wunde ist, glaube ich, bis heute noch nicht so geheilt. Und dann selber die Diagnose zu haben und erst kurz vorher dann halt mit dem Tod bei Krebs konfrontiert worden zu sein, das hat dann so alte Wunden wieder aufgerissen und so diese bescheuerte Frage, was habe ich dem Universum getan, dass es mich jetzt so bestraft?
Ja.
Die Frage hat, glaube ich, jeder. Wichtig ist, dass man die ganz schnell ad acta legt und sagt, das kannst du nicht beantworten, nee, so what ist jetzt einfach so, ja. Deal with it und geh nach vorne und guck, wie du weiterkommst. Und da bin ich dann mal kurz in Tränen ausgebrochen beim Hausarzt. Der hatte mich aber dann, also das Personal da wieder aufgefangen auch. Ich musste kurz mal diesen Schock erstmal loswerden und verdauen. Hat mir dann auch eine Krankmeldung direkt gegeben. Falls ihr nicht wollt, dass euer Arbeitgeber weiß, irgendein Verdacht schöpft, immer Krankmeldung vom Hausarzt holen, niemals vom Facharzt.
Oh, okay.
Es gibt Personalabteilungen, die reagieren auf sowas irgendwie komisch, wenn die Krankmeldung dauerhaft von dem Facharzt kommt, weil sie dann ja auch zumindest Rückschlüsse führen könnten auf eine Erkrankung. Wenn man das nicht möchte, immer die Krankmeldung vom Hausarzt holen.
Krass, okay, ja.
Dafür ist er da.
Ja,
er macht das auch und man hat halt den Vorteil, dass man da auch keine Überweisung immer braucht und so, sondern der macht das dann nahtlos über die Gesamttherapie, auch wenn man dann Ärztewechsel und so hat. So, by the way.
Ja, sehr, super. Also hau immer alle Tipps raus hier. Finde ich mega gut, weil das kann dann ja, das kann dann ja auch jeder dann mitnehmen dann, ne? Also mir war das jetzt auch nicht so bewusst, dass der Hausarzt einen die ganze Zeit krank schreibt. Also finde ich schon super. Definitiv. Ja.
Ja, und dann bin ich halt nach Hause und jetzt könnte man ja denken, das Erste, was man macht, ist irgendwie seine Familie anrufen. Ich nicht, ich habe meinen Chef angerufen.
Oh, sehr pflichtbewusst.
Also ich habe meinen Chef angerufen, habe ihm gesagt, hier, mit ihm hatte ich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, habe ihm sofort gesagt, hier, ich habe Krebs. Ich glaube, ich falle jetzt erstmal aus.
Ich glaube.
Und habe dann zugesehen, dass ich meine komplette Verantwortung abgegeben habe an Kollegen. Und habe gesagt, hier, ich werde jetzt hab eine Diagnose bekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur meinem Chef gesagt, dass ich Krebs hatte, aber nicht meinen Kollegen. Weil ich erstmal für mich klarkommen musste. Und habe dann die Verantwortung abgegeben und dann mich darum gekümmert, dass alles erledigt ist. Habe mich schon ums Studium gekümmert, dass die Klausurphase pausiert. Und nachdem das alles sortiert war, also ich quasi keine Konsequenzen jetzt durch diese Diagnose fürchten musste, weder im Studium noch in der Arbeit, dann habe ich mir Zeit genommen und habe angefangen, meine Mutter anzurufen, meine Schwester, weil dann hatte ich den Kopf frei dafür.
Ja,
also so diese Verantwortung und das alles war weg, meine Aufgaben waren weg und jetzt hatte ich dann Zeit für mich und musste nicht mehr so viel klären. Und dann ging auch die Diskussion los, in welchem Krankenhaus. Ich hatte mich dann nicht für Bonn-Uniklinikum entschieden. Hätte ich es heute nochmal zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich mich dann dafür entschieden hätte, weil die Hodenkrebszentrum sind. Ich habe mich dann für ein lokales Krankenhaus in der Heimat entschieden. Einfach weil während der Pandemie ja sowieso die Besuche, also 2020, kaum bis gar nicht möglich waren.
Ja.
Wenn dann nur draußen mit Abstand. Und das dann irgendwie meiner Familie zuzumuten, immer nach Bonn 70 Kilometer ins Krankenhaus zu fahren, wollte ich dann auch nicht, wollte das Ganze aber auch nicht komplett alleine durchstehen. Mit dem Wissen von heute hätte ich mich anders entschieden.
Ja, gut.
Klar. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Ja, eben.
Genau, und da war ich aber dann schon wieder in so einem Art Projektmode quasi. Für mich war das dann mehr so ein, das ist jetzt ein Projekt, was mir das Leben gegeben hat, das muss ich irgendwie durchstehen. Da gibt es jetzt Meilensteine, die sind zu erreichen und ich muss mich darum kümmern, ich muss mich einlesen.
Ups, hast es gehört?
Da kommt das Gewitter.
Ja, genau.
Ich muss mich einlesen, ich muss mich darauf vorbereiten, so wie ich das in beruflich auch mache. Also beruflich immer mit Data Engineering, Data Science Themen unterwegs gewesen, wie der Begriff Data Science schon sagt. Es geht viel um Statistik, Analyse, wissenschaftliche Herangehensweise. Mhm. Und für mich, das war halt genau das, wo drin ich mich dann auch wieder retten konnte, so ein bisschen, dass ich da genauso mich reinverfolge. Hat nicht funktioniert. Also ich habe mir schon ein breites Wissen angeeignet, aber der erste Zyklus der Chemo war eine Katastrophe, weil meine Psyche viel schlimmere Nebenwirkungen verursacht hat als die Chemotherapie.
Oh, okay.
Also die Hodenkrebstherapie, die typische PEB-Chemo, besteht aus drei verschiedenen Chemotherapeutika. Die macht man stationär. Ein Zyklus geht 3 Wochen. Man hat ich glaube 13 Chemogaben in diesen 3 Wochen. Es ist in der ersten Woche, am ersten Tag, alle 3 Chemotherapeutika. dann 4 Tage nur noch Cisplatin und Etoposid und dann nochmal an Tag 7 und Tag 15 wieder Bleomycin. Also, und dann hat man auch keine Pause zwischen den Zyklen, das geht dann nahtlos weiter. Man ist dann zwar nach 9 Wochen fertig, aber man ist nach 9 Wochen auch komplett zugepumpt.
Ja.
Ich weiß halt nicht, also in den Selbsthilfegruppen wird halt immer diskutiert, was denn besser ist, wenn ich das dann über ein Jahr lang strecke bei anderen Krebserkrankungen und dann ein Jahr lang diese Therapien habe oder ob ich in 9 Wochen, aber in den 9 Wochen quasi, also ich war am Ende ausgenockt, ich habe am Ende 17, 18 Stunden am Tag geschlafen und so. Wow. Aber der erste Zyklus war begleitet mit massiven Nebenwirkungen. Und wie sich dann herausgestellt hat, Gott sei Dank hat das Krankenhaus reagiert. Weil ich wollte abbrechen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Mein Körper kann gar nichts mehr. Ich bin total fertig. Und die Ärzte wussten, okay, das kann noch nicht die Chemo sein. Und die haben mir eine Psychoonkologin da beiseite gestellt. Und ich bin bis heute in psychoonkologischer Behandlung.
Super.
Red da auch offen drüber. Und ja, es war am Ende richtig. Meine Psyche, es war die Angst davor.
Es ist gerade ein kleines Unwetter, also nur mal so, by the way.
Es ist mal die Angst davor, quasi genauso wie mein Vater unter anderem 2 Jahre vorher dann am Ende da zu liegen und trotz Therapien dann am Ende sterben zu müssen und das aber dann mit 27 und mein Vater ist mit 63 gestorben, das fand ich auch immer noch zu jung. Und das war für mich, also diese Angst davor, da zu landen, die hat mich so beeinträchtigt, dass gar nichts mehr funktioniert hat und die Psyche dafür gesorgt hat, dass mein Körper nicht mehr funktioniert und Schmerzen verursacht hat. 2, 3 Gespräche später mit der Psychoonkologin war das wie weggeblasen.
Super.
Und also auch da nicht den Starken markieren oder nicht als Mann denken, ich muss da jetzt total tapfer durch. Dafür habt ihr euer ganzes Leben Zeit, den Starken zu machen. In der Zeit einfach auch manchmal Gefühle zulassen und auch dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt in psychoonkologische Behandlung zusätzlich, um das Ganze gut durchstehen zu können. Macht einen am Ende stärker, als wenn man das alles wirklich in sich hineinfrisst. Das habe ich da auch nochmal gelernt.
Ja, und ich finde es auch so, so wichtig, dass du eben auch darüber redest. Und wo ist das Problem? Wir sind im 20. Jahrhundert und da dürfen natürlich die Männer Gefühle zeigen. Sie dürfen auch weinen und natürlich dürfen sie und sie sollen vor allem auch eine Psychoonkologin an ihrer Seite haben. Ne? Also das ist ja totaler Quatsch, wenn ich das schon höre, irgendwie Indianer kennen keinen Schmerz oder so und Männer weinen nicht oder Männer dürfen ihre Gefühle nicht zeigen. Und dann denke ich mir auch so, wo leben wir denn heute? Also deswegen sehr, sehr gut.
Ja, du hast es ja am Anfang so ein bisschen angeteasert.
Ja.
Also,
war dir auch wichtig.
Genau. Also es gibt ja immer wieder dieses Stigma, dass Männer nicht über solche Themen reden. Dadurch, dass ich 2 Selbsthilfegruppen organisiere, einerseits den Treffpunkt Bonn der jungen Erwachsenen mit Krebs, dort ist alles bunt gemischt, dort haben wir Männer, dort haben wir Frauen. Der Frauenanteil ist natürlich größer und meistens sind es mehr Frauen auch pro Treffpunkt vor Ort da. Jetzt bei Treffpunkt bei Pate, bei der Selbsthilfe, by the way, die jungen Erwachsenen mit Krebs haben auch einen Treffpunkt Hodenkrebs deutschlandweit noch. Da bin ich nur Teilnehmer. Dort ist natürlich der Männeranteil 100%. Da reden wir schon, aber die Gespräche sind anders. Ich glaube nicht, dass Männer nicht darüber reden. Männer gehen analytischer an diese Dinge ran. Ja. Die wollen Lösungen haben.
Genau.
Also in den Gruppen läuft es mehr darauf hinaus, dass ein Problem geschildert wird und wir diskutieren dann, wie komme ich jetzt zu der Lösung? Was sind die Leitlinien? Was sagt die S3-Leitlinie? Und dann gucken wir zusammen in die Tabellen rein und gucken, okay, wo gibt es jetzt konkrete Lösungen? Das passiert bei den Frauen auch, aber es wird viel mehr noch übers Drumherum geredet. Was ich aber bei Pate besonders merke, weil wir auch Angehörige begleiten dort, also auch Frauen, zum Beispiel Frauen von betroffenen Männern, wo teilweise entweder der betroffene Mann zu schwach ist, um selber reinzugehen oder sich nicht traut oder nicht möchte, wo dann die Frau reinkommt. Und da reden wir dann auch über Gefühle, aber zusammen mit der Frau, um der Frau dann das zu erklären, was der Mann dabei empfindet, weil der eigene Mann mit der Erkrankung beschäftigt ist. Mhm. Und was ich dann erlebe, ist, dass auch über Gefühle gesprochen wird, aber dann eher so in Zweier-Dreier-Konstellationen, in intimeren Runden. Also ich glaube, dass da genauso drüber gesprochen wird, aber nicht so öffentlich, nicht so in dieser großen Runde. Und bitte bei Selbsthilfe, sowohl bei den jungen Erwachsenen mit Krebs als auch bei Pate, nicht von irgendeinem Stuhlkreis ausgehen, wie man das typisch kennt. Bei den jungen Erwachsenen versuchen wir immer irgendwie, wir fahren jetzt ins Phantasialand, wir machen Escape Room, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Wir versuchen immer irgendwelche Aktionen zu machen.
Ja.
Und bei Pate ist es halt virtuell, viel WhatsApp, viel aber auch über Phone Calls oder über Zoom-Meetings, wo wir dann miteinander diskutieren. Und da kriegen wir eine andere Atmosphäre, eine kleinere Atmosphäre hin, wo wir dann nur so 3-4 Männer sind, die halt darüber reden.
Mhm.
Komplett anders. Also es ist ein anderes Setting und es wird anders offen miteinander kommuniziert. Es liegt aber auch einfach daran, dass Männer und Frauen, und jetzt sind wir sehr stereotypisch, aber wir reden ja gerade über etwas Stereotypisches, und dass die unterschiedlich auch kommunizieren generell, und das merkt man halt auch in der Selbsthilfe. Deswegen, ich würde überhaupt nicht unterschreiben, dass Männer nicht darüber reden, aber die reden halt nicht mit ihrer Frau, sondern die reden dann mit dem Kumpel bei einem Bier.
Ja, richtig. Ist auch so. Absolut. Sehe ich ja bei meinem Mann auch, wenn es so irgendwelche Probleme gibt oder so, dann geht man abends in eine Kneipe und dann setzt man sich dahin mit seinen Jungs und dann, dann wird darüber geredet. So, Punkt.
Deswegen, also, das ist ein Klischee, das stört mich immer wieder.
Verstehe ich, ja.
Weil ich glaube, wir sind von dem Mann, der alles in sich hineinfrisst, sind wir so ein bisschen weg mit den jüngeren Generationen. Ein weiteres Klischee ist ja auch, dass der Mann nicht zum Arzt geht oder so. Oder ich glaube, das Thema ist, natürlich gibt es immer noch diese Männer irgendwo und man hat immer noch diese Knurzkörper, die, ach komm, brauche ich nicht. Aber wir sind ja viel aufgeklärter jetzt im 21. Jahrhundert mit der Mann. Also wenn man sich anguckt, wie viel die Drogerie mit Männerpflege verdient, wenn man sich anschaut, die Männermode ist ein ganz großes Thema. Und natürlich ist Männergesundheit auch ein Riesenthema. Aber was ist denn der Hauptunterschied bei der Vorsorge zwischen Männern und Frauen? Bei einer Frau, und das kannst du ja bestätigen, sobald du deine Periode bekommst, quasi bist du beim Frauenarzt mindestens einmal im Jahr. Also ich kenne Frauen, die sind öfter, ich kenne Frauen, die gehen einmal im Jahr. Man bekommt diesen Termin.
Ja.
Und den bezahlt auch die Krankenkasse.
Ja.
Mir ist klar, dass bei diesem gynäkologischen Termin nicht alle Untersuchungen bezahlt werden, aber man bekommt ein Angebot. Hier, der Test kostet 20, der kostet 40. Das sind jetzt irgendwelche Beispiele, nicht, dass der herkommt, das kostet aber viel mehr. aber man hat ein Angebot und kann sich dazu entscheiden und bekommt passend dazu eine Aufklärung, und zwar jedes Jahr.
Ja,
richtig. Was passiert bei dem Mann? Früher gab es noch die Musterung, die fällt jetzt weg. Die gibt es nicht mehr. Man hat die U14-Untersuchung. Da ist man so das letzte Mal beim Hausarzt oder Kinderarzt und gerade so den Wechsel zum Hausarzt. Der erklärt einem dann auch, dass man sich regelmäßig die Hoden abtasten soll. Hier Hinweis an alle Männer, das gehört zu eurer Vorsorge dazu, regelmäßiges Abtasten. Sehr. Und das erklärt man dann einem 14-Jährigen, der mitten in der Pubertät steckt. Und danach sagt man ihm, ja, bist du 40 oder 45, bist, kommst du bitte nur zum Arzt, wenn du krank bist. Warum? Ja. Weil es noch nicht mal einen Termin gibt, der vom Urologen bezahlt wird, also der von der Krankenkasse bezahlt wird, damit ich eine solche Untersuchung habe. Wenn ich keine Symptomatik habe, bekomme ich beim Urologen auf Kasse keinen Termin. Da findet dann auch nirgends eine Aufklärung statt. Und wenn ich dann zum Beispiel wie mit 25 zu meiner Hausärztin gehe, zu meiner ehemaligen, ich bin da nicht mehr, und dann gesagt bekomme, ja, mit 25 bist du für sowas eh zu jung. Mhm. Ja, dann für jeden anderen, der nicht diese familiäre Historie hat, der ignoriert das dann einfach und sagt sich dann, gut, dann, und dann erwartet man aber, jetzt mit 45, nachdem du 45 Jahre gelebt hast, jetzt gehst du bitte auch zum Arzt, wenn du gesund bist. Mhm. Dass das bei jemandem, der 45 ist, dann nicht mehr in den Kopf reingeht. Also nicht bei, ja. Also es gibt genug, die trotzdem dann zur Vorsorge gehen, aber also meine starke Vermutung ist, dass wenn man bei den Jungs, also bei pubertierenden Jungs auch schon anfängt, die zu trainieren, dass sie so einmal im Jahr zum Check gehen.
Ja, richtig.
Dass dann anderes Bewusstsein da reinkommt und dass man dann auch viel eher darauf trainiert ist, dann mit Mitte 20 bei einer Symptomatik zu gehen. Außerdem gibt es eine Studie, ich kann sie jetzt nicht mehr genau zitieren, also ich weiß nicht mehr genau, wo sie gelaufen ist, aber man hat herausgefunden, dass seitdem die Musterung ausgefallen ist, werden mehr Hodenkrebsfälle in späteren Stadien entdeckt. Also nur eine Untersuchung der Hoden mit 18 würde ausreichen, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen und auch Hodenkrebsfälle wieder früher zu entdecken, bevor sie metastasiert sind. Also. Passiert aber momentan nicht. Und die Argumentation dazu ist, Hodenkrebs ist so gut heilbar, selbst in späteren Stadien, aber mit viel intensiveren Therapien, als dass sich das nicht lohnt bei der Fallzahl. Also aus Kostengründen am Ende.
Ja, ohne Worte.
Dass das aber ja nicht nur Hodenkrebs betrifft, sondern das Training auch ist für den Mann, für die Prostatakrebsvorsorge, für Darmkrebsvorsorge, ja. Hautkrebsvorsorge. Das, also klar ist erstmal, der Hodenkrebs ist der häufigste Krebs von jungen Männern.
Ja.
Wenn ich den da drauf trainiere, du musst zur Vorsorge gehen, dann geht der später auch bei den anderen Therapien. Aber die Berechnung erfolgt halt anders. Die Berechnung erfolgt darauf, wie viele kann ich dann quasi vor der dir, also früher diagnostizieren und habe ich dann einen Benefit davon. Und dadurch, richtig, dass es einfach viel zu gut heilbar ist, was ja gut ist.
Ja, sehr gut, ja.
Wird aber diese generelle Vorsorge nicht bezahlt, wodurch wir von Pate dann hingegangen sind und versuchen, Kampagnen zu betreiben, aber auch die Stiftung, dass die Männer sich bitte selbst untersuchen sollen. Sie sollen ihre Hoden abtasten, sie sollen aber auch ihre Brüste abtasten, also ihre Brust, weil Männer können auch Brustkrebs bekommen, ja, Lymphknoten abtasten überall. Und also Hoden abtasten bei Männern, aber sorry Jungs, ihr habt die Dinger mehr als genug häufig in der Hand. Das kann man immer mal machen. Also unter der Dusche, im Bett, man kann die Freundin fragen. Also es gibt so viele verschiedene Varianten, wo man das immer mal wieder abtasten kann. Und einmal im Monat, entweder wenn Gehalt kommt oder also bei mir kommt es am 15., also immer Mitte des Monats, dann kann man sich merken, okay, jetzt mal wieder abtasten. Das ist einfach super wichtig.
Also, ja, ja, absolut.
Wir haben keine andere Vorsorge momentan.
Ja, so traurig wie es ist, ne? Also. Ich hoffe mal sehr, dass da in naher Zukunft auch mal irgendwie was getan wird. Ja, dass das eben auch besser wird, definitiv. Also was die Vorsorge vor allem auch angeht, bei den Männern natürlich. Gerade, dass man das so ein bisschen gleichstellt wie eben bei uns Frauen dann in dem Sinne. Das ist schon super, super wichtig, ja. Wie schnell hat es gedauert? Also hast du relativ offen direkt von Anfang an von der Diagnose erzählt oder hat es so ein bisschen gedauert?
Ich habe 3 Wochen gebraucht. In den 3 Wochen wusste es mein Chef und meine engste Familie und ganz wenige Freunde. Und dann habe ich ja gedacht, okay, was bringt dir das jetzt, da so ein Staatsgeheimnis draus zu machen? Außer, dass die Leute dich auf einmal fragen, warum du halt nicht mehr da bist, wann du wiederkommst. Und ich dachte mir halt, die sind ja auch nicht blind. Also durch Chemo, also man sieht dich zwar jetzt nicht, weil Podcast, aber du wirst ja auf Instagram oder auf Social Media auch ein Bild von mir dabei packen. Ja, also klar. Bart, Haare. Also normalerweise schon Haare da, die fallen ja durch die Chemo aus, Und man ist ja auch nach einer Chemotherapie nicht einfach derselbe Mensch, wie der da reingeht. Und dann habe ich für mich halt gesagt, okay, ich reiß das Pflaster ab und habe dann am Ende einerseits auf Instagram einfach ein Foto von mir gemacht, ohne Haare. Das ist bis heute auch online, das lasse ich auch da drin, weil es Teil meiner Story ist einfach.
Ja.
Gut, ich habe ein paar Filter drüber gelegt, weil ich war käseweiß und ich brauchte ein bisschen Hautfarbe. Und habe dann so ein bisschen Filter drüber gemacht, damit ich nicht ganz so blass aussehe wie eine Leiche. Aber habe das dann gepostet, habe dann zu 90% auch super Reaktionen darauf bekommen.
Ja.
Eine hatte so eine Bekannte, man hat ja immer so Leute, die man zweimal getroffen hat und deswegen folgen ja immer auf Social Media. Eine hatte mich dann beschuldigt, ich würde das jetzt nur posten für Aufmerksamkeit und wäre überhaupt nicht erkrankt. Mir wäre langweilig wegen der Pandemie. Ja, herzlich willkommen auf meiner Blogliste.
Wie man auf so eine Idee kommen kann, das ist schon der Knaller.
Ja, und dann kam halt, was ich nicht bedacht hatte, ist, du ziehst halt auch diese, ich nenne sie mal Scharlatane an, die dann dir mit Kräutern, Globuli und irgendwelchem Voodoo hinterherlaufen, womit du jetzt deinen Krebs oder irgendwelchen Krebsdiäten, wo ja nachweislich, informiert euch bitte auf offiziellen Seiten und nicht auf Zentrum der Gesundheit oder sowas. Krebsinformationsdienst liefert super viel. Es gibt so viele offizielle gute Seiten, wo Informationen stehen. Und ich wurde dann zugespammt von so wenigen Leuten, also es waren nicht viele, aber von wenigen Leuten, mit lauter so einem alternativen Quark. Und wer mir am Anfang zugehört hat, ich komme aus der wissenschaftlichen Ecke, ich muss mir zu allem, ich habe mir selbst zu der Hodenkrebstherapie, ich habe zwar die Studien nicht verstanden, aber ich musste sie mir anschauen, um zu gucken, ist das wissenschaftlich, was da gerade gemacht wird, oder habe ich jetzt wieder irgend so einen Hustensaft, weil selbst die Hustensäfte, die man ja so verschrieben bekommt, die sind ja auch alle nicht immer so, also mit dauert es 2 Wochen und ohne 14 Tage, ne? Also und deswegen, ich musste mir das durchlesen und mit dem Quark, ich habe das dankend abgelehnt, wer das akzeptiert hat, ist alles gut, war dann nur ein nett gemeinter Rat, aber du hast halt auch die dann so penetrant wurden und dich dann zugespammt haben, die haben sich dann zu der Person gesellt, die gesagt hat, würde meine Krebserkrankung faken. Ich weiß bis heute nicht, wie man da drauf kommt, aber
nee.
Also das war so im privaten Kontext, aber der ganze Rest, ich muss dazu sagen, 90% super gut reagiert. Gut, eine Freundin hat mir die Freundschaft gekündigt, weil sie damit nicht klar kam und ich auf ihren Hochzeitsfotos dann ja so bemitleidend ausgesehen hätte, aber so eine Krebserkrankung sortiert dann auch schon gut so den Freundes.
Ja, selektiert gut aus.
Was man so nie, den Ballast, den man dann nicht mehr braucht.
Ja.
Auf der Arbeit habe ich es anders gemacht. Ich habe eine E-Mail geschrieben mit dem gleichen Foto. Habe dann auch geschrieben, was so los ist. Und eine Anleitung quasi verfasst für meine Arbeitskollegen. Ich meine, ich arbeite mit lauter Informatikern zusammen. Das ist schon ein bisschen spezielleres Volk. muss aufpassen, ich bin ja Teamleiter. und ich habe dann quasi so eine Anleitung verfasst, was sie mich fragen dürfen und was nicht. Also die Liste mit was nicht war sehr kurz. Sie durften mich eigentlich alles fragen. Auch weil ganz viele dann gefragt haben, ob ich jetzt noch ejakulieren kann. Ja, kann ich. ob ich immer noch Kinder zeugen kann. Ja, kann ich auch. Ich habe immer noch einen Hoden. Ansonsten hätte man was einfrieren können. Wie das generell noch mit dem Sex funktioniert. Ob es da jetzt Probleme gibt. Dabei sieht man auch, wie wenig Aufklärung dahinter steht, was die Hoden eigentlich wirklich machen. So viel machen die gar nicht. Also das Ejakulat kommt aus der Prostata. Die Hoden liefern nur die Spermien, nicht das Sperma. Und ansonsten produzieren die halt Hormone. That's it. Also mehr machen die nicht. Die sind gar nicht so stark beteiligt. Und dieser typische Spruch, die dicken Eier, weil man schon länger nicht mehr ist, eigentlich total Schwachsinn, weil das kommt alles aus der Prostata. Also deswegen, ich habe denen gesagt, egal welche Frage, bevor ihr da irgendwie versucht, um den heißen Brei rumzureden. Haut lieber in die Fettnäpfchen rein, wir lachen zusammen drüber, ja, und ich erkläre euch einfach, was los ist.
Ja.
So, super. Und das hat aber super geholfen, weil Leute haben sich hinterher so ein halbes Jahr später bei mir bedankt, Kollegen, dass denen das geholfen hat, allein meine Ansage zu sagen, ihr fragt mich die Dinge, die euch interessieren.
Ja,
und fragt auch so. Und versucht nicht irgendwie um den heißen Brei zu reden, hat denen sehr geholfen, frei heraus mit mir zu agieren. Mhm. Weil ich kenne mich ja auch noch als Angehöriger.
Ja, klar. Ja.
Und ich glaube, das hat mir mit meiner Krebserkrankung so ein bisschen geholfen, als dass ich wusste, wie ich jetzt die anderen vorbereiten muss darauf, wie ich mich hätte gerne vorbereitet darauf. Mhm.
Ja.
Weil ich wusste nicht, wie ich helfen soll oder was ich sagen darf, wo ich vielleicht daneben trete. Und deswegen habe ich immer versucht, irgendwie den Leuten zu erklären, wo sie mir helfen können, wo ich gerade Hilfe brauche, mit was sie mit mir reden können. Ich hatte auch Freunde, die mir dann ihre Probleme nicht erzählen wollten, weil die ja so klein sind gegenüber meiner Erkrankung. Ich so, völliger Quark, erzähl. Ja, ich brauche auch mal eine anderen Text als immer nur Chemotherapie und jetzt noch Physio, Ergo für die ganzen Spätfolgen und Nebenwirkungen. Hau raus, erzähl. Und wenn dir nur eine blöde Flasche runtergefallen ist oder du dich geärgert hast über eine Kollegin, Freundin oder sonstiges, erzähl's einfach.
Mega wichtig auch, ja.
Aber ich habe gemerkt, diese Kommunikation brauchen die Angehörigen und dadurch, dass ich halt jetzt beides hinter mir habe, Betroffener und Angehöriger, habe ich dann versucht, mich so ein bisschen da rein zu versetzen.
Mhm.
Genau.
Mega. Und wie ist es dann auch, also durch Instagram hast du dann auch viel Nachrichten bekommen von anderen, die eben selber erkrankt sind oder die durch dich dann eben darauf aufmerksam geworden sind und dann eben auch sich erstmal angefangen haben, vor allem abzutasten?
Also in meinem Freundeskreis haben im Bekanntenkreis haben sich viele abgetastet. Mhm. Einer hat ein Adenom am Ende, also ein nicht bösartigen Tumor am Hoden entdeckt, der dann auch nicht weiter behandelt werden musste. Das war reiner Zufall und ist extrem selten.
Mhm.
Und ansonsten habe ich aber ganz viele zu diesem Thema irgendwie so wachrütteln können nochmal. Mein Instagram-Account selber ist ja auch privat gestellt. Ich gucke mir dann immer an, wer mich so anfragt. Und wenn ich sehe, das sind Krebs-Accounts oder so, dann nehme ich die auch an. Ansonsten verweise ich die halt immer darauf, dass die auch gerne, wenn die sich informieren wollen oder einfach so sprechen wollen, es gibt die Möglichkeit bei der Stiftung, entweder uns über die Stiftungsseite, über die Instagram-Page anzuschreiben. Wir haben auch ein junges Krebsportal da. Da kann man sich auch anonym melden, wenn man einfach nur irgendwelche anonymen Fragen hat. Man muss auch nicht Betroffener sein. Es reicht schon Fragen zur Vorsorge, Nachsorge oder Angehöriger. Also, und ansonsten über Pate kriegen wir halt super viele Anfragen zu dem ganzen Thema Hodenkrebs rein und hinter der E-Mail und so weiter hängt halt auch oft ich. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, mein Account, den lasse ich ein bisschen privater, weil ich halt auch viel aus meinem Privatleben da teile. Und die offiziellen Accounts nutze ich dann für die Leute, die halt Interesse haben, die Fragen haben. Die sollen sich da gerne melden. Und so erreiche ich dann viele. Und super. Der Vorteil ist, ich bin damit ja dann nicht alleine. Also sowohl bei Barte als auch beim Treffpunkt, das mache ich ja nicht alleine. Wir sind beim Treffpunkt zu viert. Also unter anderem die Anna und Dieter Finker, die sind beide auch auf Instagram zum Beispiel viel unterwegs zu dem Thema. Und bei Pate in der Leitung sind wir zu zweit für die Selbsthilfe, aber wir haben noch ganz viele andere ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns da zuwirken. Wir haben jemanden, eine Gruppe, die dediziert nur die Social Media auf Facebook macht, eine Gruppe, die dediziert nur die Social Media auf Instagram macht. Da sind ganz viele, die allermeisten davon ehemalige Betroffene. Bei Pate haben wir aber auch viele Urologen, Medizinstudenten. Ist ein super Vorteil, weil wir dann direkt medizinisch beraten können. Mhm. Wir können direkt zum Zweitmeinungsportal leiten. was super viele Anfragen, genau. Wir können Thema Sexualität abgreifen, wir können Thema Hormontherapie abgreifen, wir können super viel halt abgreifen dadurch, dass wir da ärztliche Unterstützung haben, hat aber die Stiftung auch. Auch bei diesem jungen Krebsportal kann man anonym auch mit medizinischen Experten sprechen. Und die beiden Organisationen kennen sich auch und sehen sich auch nicht als Konkurrenz, weil es ist wichtig, so viel Angebot wie möglich zu haben.
Ja, und, total.
Und der Riesenvorteil ist, beides ist offiziell gemeinnützig, wird gefördert, also Bate wird gefördert von der Krankenkassischen Vereinigung und die Stiftung ist spendenfinanziert, aber auch öffentlich gemeinnützig. Das heißt, man kann sich halt auch sicher sein, dass wir einerseits wissenschaftlich sind, andererseits den Vorteil haben, wir haben keine Pharma oder irgendwas dahinterstehen, wo wir versuchen, eine bestimmte Meinung oder ein bestimmtes Produkt zu verkaufen. Ja, das Einzige, worauf wir halt achten, ist, dass wir wissenschaftlich unterwegs sind. Also bei uns werden jetzt nicht Globuli angepriesen. Und wir selber empfehlen auch keine Therapien. Also wir verweisen dann auf die Zweitmeinungsmöglichkeiten, auf medizinisches Personal, wo man das machen kann, unterstützen aber auch jeweils die Wege dann dahin zu kommen.
Ja, klar. Verstehe ich. Ja, mega. Bist du auf die Idee gekommen? Weil du hast gesagt, du bist Leiter unter anderem auch bei Pate. Oder hast du das mit ins Leben gerufen?
Pate selbst ist kommt von Cem Aksoy, das ist der Vorstandsvorsitzende. Mhm. Der ist selber Urologe, mittlerweile an der Uniklinik Marburg. Er wollte generell zu dem Thema Hodenkrebs was ins Leben rufen als Studenten. Da geht es auch um Studenten zu involvieren. Die machen ziemlich viel Kampagnenarbeit. Also der Verein selbst macht sehr viel Kampagnenarbeit. Die gehen an Schulen, die gehen auf Messen. Also manchmal auf so medizinischen Messen sieht man das auch, dann ist so ein lebensgroßer Penis mit zwei Hoden da. Und die kann man abtasten. Und einer der beiden hat vielleicht was.
Cool.
Das soll man dann finden, um so ein bisschen nochmal zu sensibilisieren. Außerdem erregt das immer Aufmerksamkeit.
Ja, total. Ja.
Wenn du auf so einer medizinischen, trockenen Messe dann auf einmal so zwei Riesenhoden kopfgroß siehst.
Total.
Also unser Slogan für die Selbsthilfe ist auch die Welt mit fremden Eiern sehen. Wir versuchen da so ein bisschen das Staubtrockene aufzuheben. Also der Verein selbst, den gibt es schon länger. Ich bin später dazu gestoßen. Ich war erst nur bei Treffpunkt Bonn, weil ich brauchte Kontakt zu zu anderen Betroffenen. Ich wollte mich einfach austauschen und nicht nur Statistiken sehen. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, gut, Brustkrebs, wenn du da Selbsthilfe brauchst oder Informationen brauchst, damit wirst du erschlagen.
Ja.
Was gut ist.
Ich sag gar nichts anderes.
Und mein Wunsch war dann so, ja, aber warum gibt's denn bei Hodenkrebs nichts? Also, wo ist denn das Angebot für Hodenkrebs dazu? Naja, und ich habe mich halt so darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, ja gut, da muss ich halt selbst loslegen, wenn es halt nicht gibt. Also da muss ich halt das kreieren, was ich selber gebraucht hätte. Dann bin ich halt auf Pate gestoßen und habe halt gemerkt, okay, die machen viel Aufklärungsarbeit, viel Kampagnenarbeit. Die haben eine super tolle Website schon gestaltet, da war ich noch gar nicht in dem Verein. Da gibt es Aufklärungsvideos, die auch sehr einfach gestaltet sind, die versuchen ein bisschen niederschwelliger auch das Thema nochmal zu erklären. Es gibt super viele Möglichkeiten für andere Ärzte, da Material auch zu bestellen und so weiter. Aber es gab keinen Austausch unter Betroffenen. Und dann bin ich halt zu Cem, habe ihn kontaktiert und habe gesagt, hier, ich mache sowieso Orga für eine Selbsthilfegruppe. Also ich weiß, wie es funktioniert. Rein theoretisch könnten wir dasselbe halt nur virtuell ja auch bei euch aufziehen mit eurem Logo, mit diesem Branding, wissenschaftlich von der DGU und der GKV gefördert. Und wir haben medizinische Experten für die medizinischen Fragen. Lass uns das doch mal. Also, wir haben dann so ein bisschen rumgesponnen und auch mit den anderen, die schon da drin waren. Und aus dieser Idee ist dann nachher wirklich dann diese Gruppe gewachsen. Wir sind mittlerweile 45 Patienten da drin. Cool. Also, es gehen immer wieder welche raus. Es kommen immer wieder, gerade akut sind 45. deutschlandweit. Jeder ist eingeladen mit der Diagnose, kann gerne zu uns stoßen. Und zumindest haben wir jetzt ein Angebot mehr für rein Hodenkrebsbetroffene, sich nur unter Männern auszutauschen. Und das war mir halt ein Anliegen. Und deswegen habe ich dann auch die Leitung der Gruppe übernommen, weil es ist wichtig, dass das kein medizinisches Personal ist. Mhm. Also solche Selbsthilfegruppen dürfen halt nicht von medizinischem Personal geleitet werden, wenn die auf öffentliche Gelder zugreifen wollen. Das liegt einfach daran, dass man hier die Branche, sowohl die medizinische Branche als auch die Pharma, komplett aus diesen öffentlichen halt raushalten will, damit da keine Beeinflussung stattfindet, was ja auch vollkommen okay ist.
Ja, klar.
Und Telekom hat, außer dass wir mit schuld sind an den digitalen Krankmeldungen und Rezepten und so, haben wir halt erstmal mit dem ganzen Sektor nichts zu tun und meinen Bereich gar nicht. Und deswegen ist das überhaupt kein Thema, dass ich das halt mitmache.
Ja. Super cool. Total gut. Ich habe hier noch so ein paar Stichworte, wo wir schon am Anfang ja schon drüber gesprochen haben. Und zwar würdest du ja total gerne so ein bisschen auch was über das Thema Hormone erzählen, richtig?
Genau. Das steht sogar in den S3-Leitlinien drin. Also ich kann jedem Patienten, der gerade frisch betroffen ist, nur empfehlen, Leitlinienportal, sich sofort die Patientenleitlinie für Hodenkrebs runterzuladen. By the way, gibt es auch für jede andere Krebsart. Runterladen, da steht super viel drin. Vieles erklärt, vieles gut zusammengefasst und die Patientenleitlinien sind so geschrieben, dass es Patienten verstehen.
Sehr gut.
In dieser Leitlinie steht sehr viel drin, auch was vor so einer Therapie alles stattfinden soll oder vor der Operation. Unter anderem ein Testosteronmessung als Spiegelwert vor der Chemo, auch Ohren, Zähne, Augen, Lunge. Also ganz viele Kontrollen, die dann zwischen jedem Zyklus stattfinden müssen, weil die Chemo halt nicht nur die Krebszellen angreift. Jetzt ist es, warum misst man Testosteron? Weil, also der Mann hat zwei Hoden. Warum hat er zwei Hoden? Falls einer ausfällt, kann der andere übernehmen. Mit der Spermien- und Hormonproduktion. Was passiert denn jetzt, wenn rein zufälligerweise der erkrankte Hoden schon der war, der für den anderen übernommen hat, weil der von Geburt an schon zu wenig produziert hat.
Ah, ja, klar.
Deswegen macht man vorher so eine Spiegelmessung und guckt halt hinterher, ob der Testosteronwert immer noch gleich hoch ist. Also in der Theorie, laut Leitlinie. In der Praxis erlebe ich es super oft bei ganz vielen Patienten, dass es nicht gemacht wird, weil man so auf den Krebs fokussiert ist, dass man alles andere und Leben danach erstmal außen vor lässt. Ich bin dann nach der Chemotherapie erst nach Oechsen gekommen, in die Reha, super Reha-Klinik für junge Erwachsene. Und habe dann meine Wiedereingliederung gemacht. Also ich war 7 Monate quasi weg und dann wieder am Schreibtisch. Und habe aber weiter Reha-Sport im Onkosportzentrum Bonn gemacht. Auch ein super Onkosportzentrum, auch für junge Leute. Ist quasi wie so ein Fitnessstudio, nur alles ärztlich begleitet und Training mit 1:4, also mit einem Physiotherapeuten, um wieder in die richtige Richtung zu kommen.
Super.
Hab trainiert, hab Ernährungstagebuch geschrieben, trotzdem weiter zugenommen. Und zwar an der Hüfte, habe wie so Brustansatz bekommen und habe das auch dem Physiotherapeuten und dem Reha-Mediziner hingelegt und habe gesagt, hier, wie viel Sport ich mache, wisst ihr, ihr protokolliert ja alles, hier ist mein Ernährungstagebuch. Es ging und ich wurde immer müder, die Fatigue wurde immer schlimmer, ich habe Depressionen bekommen, sexuelle Dysfunktion, also Selbstbefriedigung hat nicht mehr funktioniert.
Oh, krass. Okay.
Und hin zu wirklich Selbstmordgedanken. Also ich war in dem Moment ja sowieso in psycho-onkologischer Behandlung und selbst sie hat es gewundert, wo diese Gedanken auf einmal herkamen. Mich auch, weil das waren quasi nicht meine Gedanken, aber sie waren in meinem Kopf. Sie, also die Psycho-Onkologin dann irgendwann meinte, hat irgendeiner bei dir mal eine Hormonmessung gemacht? Und so, nee, aber wurde mir ja gesagt, ich habe ja noch einen Hoden, sei nicht notwendig. Siehe da, also ich habe das dann bei meinem Urologen angesprochen, auch die ganze Symptomatik erklärt. Und er hat gesagt, wir messen sofort Testosteron. Als er die Symptomatik gehört hat, war ihm sofort klar, hier wird sehr wahrscheinlich was mit dem Testosteron nicht stimmen.
Ja.
Es hat nur vorher keiner dran gedacht. Ja, das einfach mal so zu kontrollieren. Ich hatte einen Testosteronwert von unter 1, also quasi von einem Kleinkind. Also die Range ist irgendwie von 3 bis 9. Kommt drauf an, welche Skala man nimmt, bevor da jetzt Kritik kommt oder so. Es gibt da verschiedene Einheitsskalen und dann sind die Werte unterschiedlich. Also bei mir, ich hatte fast nichts mehr. Und habe dann angefangen mit so Gel. Also es gibt verschiedene Varianten. Man kann einerseits so ein Pflaster nehmen, man kann Gel nehmen oder man bekommt so Depotspritzen. Der Vorteil bei dem Gel ist einfach, dass ich das jeden Morgen auftrage und den männlichen Hormonzyklus nachahme, weil man nachts quasi den Testosteronspiegel aufbaut und der sich über den Tag verteilt wieder abbaut. Wenn ich das morgens auf den Arm gebe, habe ich quasi den Zyklus nachgeahmt.
Ja.
Über die Depotspritzen habe ich das Problem, dass ich keinen Zyklus, also dass ich den Zyklus sehr lang mache. Und der sehr langsam dann langsam runtergeht und dann mit einem Mal wieder aufgebaut wird. Also man geht so ein bisschen entgegen. Warum nimmt jetzt nicht jeder Gel? Weil es erstens nicht jeder verträgt und zweitens, wenn du halt Frau und Kind zu Hause im Haushalt hast, dann musst du auch eine getrennte Waschmaschine am besten haben, weil in dem T-Shirt ja Hormone sein können.
Ja, klar.
Dich darf morgens Frau und Kind nicht anfassen, weil wenn das ja bei dir über die Haut übertragen ist, ist das bei Frau und Kind auch so. Deswegen ist Gel nicht immer die erste Variante. Außerdem ist Reisen nervt mit dem Gel, weil du musst es ja überall mit hinnehmen und fliegen. Du musst immer Gepäck aufgeben. aber jetzt positiv gesprochen, ich habe meine sexuelle Lust wieder, ich habe keine erektile Dysfunktion mehr, meine Depressionen, Selbstmordgedanken waren sofort weg, ich bin wieder leistungsstark, ich habe wieder angefangen können zu trainieren. Meine Fatigue ist bis heute nicht komplett weg, aber ist auf einem sehr guten Level, wo ich sage, damit kann man leben und arbeiten. Also 90% dieser Symptomatik, und es war nicht nur, ich kriege keinen mehr hoch, sondern es war wirklich, der ganze Körper hat nicht mehr funktioniert, weil Testosteron ist viel mehr als ein Sexualhormon für den Mann. Selbst die Frau braucht ja Testosteron. Außerdem wird das und hängt das irgendwie in der Blutbildung zusammen ab. Habe ich dann nachgelesen, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Mediziner, das dürfen Mediziner bitte besser erklären. Es ist halt so viel, also Testosteron ist für so viel mehr zuständig. Selbst Frauen haben ja ein bisschen Testosteron, weil die neben Nierenrinde auch noch Testosteron, aber nur im sehr kleinen Maß produziert. Das reicht beim Mann einfach nicht aus.
Ja.
Und ich, also es ist so wichtig, da auch, wenn man als Patient merkt, dass da keine Spiegelmessung gemacht wird, dass da nie kontrolliert wird, fordert das ein, dass das kontrolliert wird. Weil man entnimmt ein Organ, was diese Hormone produziert und man kann sich nicht sicher sein, dass das andere Organ übernimmt. Ich kenne durch die Selbsthilfe so viele Männer, die mit einem Hoden trotzdem substituieren müssen, weil sie sonst zu wenig haben. Und das schlägt sich auf so viel Verschiedenes nieder. Die Psyche, die Figur, Fettverteilung im Körper, sportliche Leistung. Sex ist das unwichtigste Thema in der Zeit dann. Auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, weil man so viele andere Sachen dann im Körper los hat, dass man dann überhaupt nicht mehr über Sex nachdenkt. Deswegen Hormone total wichtig. Wenn ich also wenn ich an einem hormonproduzierenden Organ halt erkranke, und beim Mann ist das halt typischerweise der Hoden zum Beispiel, und dann gehört das mit in die Nachsorge. Wenn das nicht dabei ist, und ich kenne genug Jungs, bei denen ist das nicht dabei, fordert das ein. Das gehört dazu. Legt denen die Leitlinie hin. Super wichtig, weil ohne die künstliche Substitution müsste ich Rente beantragen. Boah. Also ich weiß ja, wie ich in dem der Zeit war. Wir hatten mehrfach, weil ich dann Schwankungen hatte, weil der Hoden dann immer mal wieder produziert hat. Und ich hatte auch mal das Testosteron abgesetzt. Und bin immer nach ein paar Wochen, weil es baut sich ja erst langsam wieder ab, bin ich immer nach ein paar Wochen wieder in so ein tiefes Loch gefallen, wo ich gemerkt habe, diese ganze alte Symptomatik kommt sofort wieder. Dann haben wir nur die Dosis nach unten angepasst, weniger genommen. Aber ich kann nicht komplett ohne Substitution meinen Alltag bestreiten. Das funktioniert einfach nicht.
Ja. Krass. Wow. Ja, also auch das ist so, so wichtig, dass du das jetzt auch sagst und dass man das jetzt eben auch mitgeben kann. Also ich wusste das auch nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass eben, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, dass eben viele Männer, die eben selber an Hodenkrebs erkrankt sind, die das eben auch nicht wissen und sich denken, hey, was stimmt denn nicht mit mir und warum funktioniert das jetzt nicht mit der Ernährung und warum bekomme ich dann irgendwie, nehme ich mehr zu oder alles und bekomme dann eben auch noch Brüste in dem Sinne und dass da so viel dahinter stecken kann und dass man dann aber eben durch eine Untersuchung auch so viel dann auch bestimmen kann, dass es einem wieder besser geht. Also es ist ja so viel mehr wert, so wie du es gesagt hast, dass es ja wirklich bis zu Selbstmordgedanken dann eben auch geführt hat. Unglaublich wichtig und für jedermann natürlich dann auch, ne?
Und diese Gedanken sind auch von alleine, so wie sie von alleine kamen, also ich fand sie total suspekt, sind ja auch von alleine wieder gegangen. Also da merkt man halt auch, dass Hormone mit der Psyche zusammenhängen. Ich konnte vorher nie so ganz verstehen, also als meine Schwester schwanger war, dass sie dann vor mir stand und auf einmal liefen ihr die Tränen runter. Das hatte ich dann selber und wir guckte Fernsehen und auf einmal liefen mir die Tränen und ich wusste nicht warum. Mhm. Also ich habe das selber nicht verstanden, dachte, mein Körper spinnt total. Aber jetzt kann man es halt so ein bisschen mehr nachvollziehen, weil normalerweise sorgen die Hoden halt dafür, dass beim Mann es nicht so große Hormonschwankungen gibt. Ja, aber das ist extrem, was das halt ausmacht und wenn man das halt nicht selber erlebt hat, dann kann man es nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, absolut. Ja, wir kommen auch so langsam zum Ende hin, aber ich würde ganz gerne noch gerne auch über die sexuellen Probleme sprechen, beziehungsweise auch die Impotenz, die du ja auch schon angesprochen hast.
Genau, dadurch, also während der Therapie und dazwischen ist irgendwie, also wenn die Diagnose kommt, da unterhalte ich mich mit vielen Männern, die haben dann halt Angst erstmal, weil halt in der ganzen Zeit nichts passiert. Also sexuell größtenteils nichts passiert. Da sorgt aber allein diese Psyche und dieser Überlebenskampfmodus, dass man auch als Mann dann mal nicht an Sex denkt.
Kaum zu glauben.
Also ich habe noch vor der Chemo, also nach der OP gescherzt, da war ich beim Urologen nach der OP zur Kontrolle und zum Histologiegespräch. Und da habe ich ihn dann nur so angeguckt und gesagt, hier, wann kann ich da mal eine Probefahrt machen, ne? Also nur mit der Hand. Und er guckte mich etwas entgeistert an, weil ich wahrscheinlich der erste Patient war, der das so rausgehauen hat.
Wie cool.
Ich wieder nur gedacht habe, der ist doch Arzt, der muss er doch wissen. Also und er meint dann so, ja, langsam und vorsichtig dürfte ich mich da halt daran tasten, halt nicht zu feste, damit da einfach kein Narbengewebe, ja, also es war erst frisch genäht, teilweise getackert. Okay, gut, aber als dann die Chemo anfing und ich ja sowieso mit meiner Psyche in der Zeit dann auch zu kämpfen hatte, war erstmal dieses Thema komplett ad acta. Mir war halt wichtig, wie ich am Anfang schon erzählt habe, dass ich dieses Implantat auch habe, damit ich mich, wenn ich mal einen One-Night-Stand oder so habe, mich nicht mal erklären muss. In der Beziehung, jetzt ist das halt was anderes, da ist das Thema natürlich bekannt. Aber als ich dann gemerkt habe, also es hat lange Zeit immer weniger funktioniert, ich habe dann drauf gewartet, dass das wiederkommt, also dass diese sexuelle Lust wiederkommt. Und ich hatte ja eben gesagt, das hat so 7 Monate gedauert, also ich habe 6 Wochen auf die AHB in Oechsen gewartet nach der Therapie. Dann halt 4 Wochen in Oechsen, da sind wir schon bei 10 Wochen. Dann habe ich nochmal 4 Wochen den Dezember wieder zu Hause verbracht. Und im Januar war ich dann in der Wiedereingliederung und im BEM-Verfahren. Und erst Februar, März rum war dann diese Hormonsache. Und in dieser ganzen Zeit war es dann halt auch so, dass alleine sexuell, also ich hatte die Lust darauf, wieder Lust zu empfinden. Also ich habe mich gefragt, warum ich denn keine Lust mehr habe. Ich meine, wir hatten Pandemie und ich hätte mit frisch aus der Chemo jetzt sowieso nicht hier quer. Ja, aber klar.
Verstehe schon.
Alleine Selbstbefriedigung ist halt ein Thema, das macht jeder Mann und auch Stressbewältigung. Und selbst das war, da war aber auch keine Lust für da und überhaupt kein, und ich sage, das muss doch aber wieder funktionieren. Und es war wirklich ein Krampf und ein Kampf. Und ich musste dann am Ende alle meine Muskeln anspannen. Daher habe ich gelernt, dass dadurch durch diese Muskelpumpe dann auch Testosteron in die Blutbahn gepumpt wird, dass das überhaupt dann funktioniert. Ich musste den ganzen Muskeln anspannen, damit ich überhaupt bis zum Höhepunkt kam. Aber das war keine Befriedigung, das war ein Kampf.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich auch so an, ja.
Und das hatte nichts mehr mit diesem Erfüllenden zu tun, was ich davor hatte, also da früher hatte. Und das war sehr frustrierend, zumal ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte einen Urologen, der halt auch Hormone erst da nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben auch nicht über das Thema Sex geredet.
Mhm.
Und das gehört aber in eine Nachsorge bei einer Krebserkrankung mit rein. Also
ja, absolut.
Egal, wer da...
Nicht nur bei Männern.
Nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Ich kenne ja genug Frauen, die mir erzählen, dass sie das Thema bei ihrer Gynäkologin nicht ansprechen können oder dass das da nicht zum Thema gemacht wird. Das gehört mit rein. Und auch da wieder mein Tipp, traut euch das anzusprechen, wenn das nicht vom Arzt selber kommt. Die haben es nicht immer auf dem Schirm. Die meinen das gar nicht böse.
Nee, gar nicht.
Aber die Ärzte sind dafür geschult. Das ist deren Aufgabe. Ich meine, gerade Gynäkologe, Urologe, die sehen sowieso alles. Da kann man auch das Thema Sex mit denen ansprechen. Und genau das war halt auch ein Thema, was ich dann im Zuge, als dann dieses sowieso die Frage mit den Hormonen gab, habe ich halt auch erklärt, wie ich krampfhaft versuche, sexuelle Lust zu empfinden und wieder zu spüren. Und das war am Ende auch ein ganz klassisches Symptom, was halt durch das fehlende Testosteron herkam. In der Selbsthilfe reden wir dann halt auch in den Männern, wie ich am Anfang es erklärt habe, da posaunt da keiner so groß raus, aber in den Zweiergesprächen und dadurch, dass ich aber jemand bin, der da offen drüber redet, weil ich mir halt denke, so what, ich fühle mich nicht weniger als Mann, nur weil ich mal dieses Problem hatte und nein, jetzt Quatsch. Testosteron nehmen muss. Also ich habe mir den Hodenkrebs nicht ausgesucht und ich fühle mich in meiner Männlichkeit sogar durch die Erkrankung jetzt viel gestärkter, weil ich aber so viel mehr über das Thema Männergesundheit weiß und auch weiß, wie alles funktioniert. Also wirklich, wie das innerlich alles so abläuft, so als Laie, was man als Laie wissen muss.
Ja, klar.
Dass ich mich da viel gefestigter fühle als vorher. Und deswegen, das kann man ansprechen, das kann man in der Selbsthilfe ansprechen, das kann man aber auch beim Urologen ansprechen. Bei der Selbsthilfe werdet ihr auch nur den Tipp bekommen, das ist ein Thema, das gehört ins Praxiszimmer vom Urologen und da wird das bitte mit diskutiert. Und wenn ihr da Hemmungen habt oder unwohl euch fühlt, mit dem darüber zu sprechen, entweder gibt es eine Überweisung, es gibt extra Sexualtherapeuten, die auch medizinisch geschult sind, oder man wechselt den Urologen. Ich weiß, mit Ärztemangel und allem und je nachdem, wo man wohnt, ist das leichter gesagt als getan. Bei mir ist altersbedingt der Urologe jetzt gewechselt. Also der ältere Urologe ist jetzt in Rente gegangen, hat die Praxis an jungen Urologen verkauft und mit dem komme ich super gut zurecht, was das Thema betrifft, weil wir auch vom Altersunterschied nicht so weit auseinander sind. Und wieder, also ich kann das sehr offen ansprechen und das ist wichtig. Und da möchte ich immer wieder appellieren, Leute, Sex gehört zur Nachsorge einer Krebserkrankung dazu. Und das bitte auch besprechen. Es geht darum, nicht nur zu überleben, sondern auch eine gute Lebensqualität zu haben. Und wenn man da Probleme hat, da stehen und leiser leiden, hilft nicht. Die Ärzte haben Möglichkeiten, da Sachen zu ändern.
Ja, richtig. Ja, ich finde es eben auch super, super wichtig, auch dieses Thema anzusprechen, auch wenn viele sich denken, hey, das traue ich mich jetzt auch gar nicht oder eben auch nicht nur das mit dem Gynäkologen oder mit dem Urologen zu sprechen, sondern vor allem auch in seiner Beziehung zu sprechen, ja, weil das ändert ja alles, dann eben eine Krebserkrankung ändert alles, auch eben was das Sexualleben angeht, ich meine, das muss ich dir nicht erklären, das ist bei jeder Krebsart so, dass man eben erstmal wieder dieses Empfinden bekommen muss dann eben auch und auch wieder diese eigene Lust dann eben zu empfinden. Aber vor allem auch dieses Reden, das hilft eben unheimlich. Also wenn man nicht mit seinem Partner redet und wenn man nicht über seine Bedürfnisse redet und über seine Wünsche redet, also ich kann nur von meiner Seite aus sprechen, aber durch die Krebsdiagnose bin ich halt viel mutiger geworden, auch meine Wünsche zu äußern dann eben auch und eben auch zu sagen, hey, das gefällt mir oder das gefällt mir eben nicht. Und ich finde, das ist so, so wichtig und ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum das so lange gedauert hat, warum man erst eine Krebserkrankung bekommen muss, damit man dann eben mit seinem Partner über seine Bedürfnisse spricht. Aber es ist nun mal so und desto wichtiger ist es aber, über dieses Thema zu sprechen, weil es kann halt auch so viel danach passieren dann. Und wie gesagt, es ist die schönste Nebensache auf der Welt. brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Aber natürlich kennen wir Frauen eben auch diese ganzen Themen, wie ihr als Männer eben auch das kennt. Also nicht mit der Impotenz, aber eben auch mit der Scheidentrockenheit durch diese ganzen Hormone eben, was da passiert ist und was das eben auch mit dem Körper macht. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, da offen drüber zu sprechen. Und wie gesagt, ich habe mich eben vertan, wir sind nicht im 20. Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert natürlich. Und da gehört das dazu. Also ganz, ganz klar, definitiv, ja, mega, mega gut. Ja, ich glaube, Cosimo, ich glaube, wir könnten hier noch ungefähr 10 Stunden weiterreden und, aber die Zeit ist auch so ein bisschen begrenzt, wir quatschen hier schon über 1 Stunde 11, sehe ich gerade, kommt auch nicht so oft vor, ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du wirklich so tolle Themen hast und auch, ja, dass du offen auch alles erzählst. Wir kommen jetzt aber zum Ende hin und ich danke dir schon mal, dass du hier warst. Und würde noch zum Schluss gerne wissen, was würdest du dem Menschen oder dem jungen Menschen, also einem jungen Mann mitgeben, der eben jetzt ja die Diagnose Hodenkrebs bekommt?
Also erstens, keine Angst, es ist ein sehr gut behandelbarer Krebs. Zweitens, auf jeden Fall dafür sorgen, dass man ein gutes Umfeld schafft, auch ein gutes Ärzteteam, Behandlungsteam schafft, wo man sich wirklich wohlfühlt. Vielleicht auch dann lieber in Zentrum wechselt. Es gibt gute urologische Hodenkrebszentren deutschlandweit. Die kennen sich damit aus. Das ist ausschlaggebend für den Erfolg der Therapie auch. Also man sieht in Studien, dass wenn nach Leitlinie behandelt wird, dass die Ergebnisse sehr gut sind am Ende. Und die auch bessere operative Verfahren haben, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und da auch nicht nicht zögern, den Mund aufzumachen. Sei es, was ich eben erwähnt habe, was in der Leitlinie drinsteht, was gerne mal vergessen wird. Sowas wie HNO, also Ohrencheck, Gehörtest und sowas. Oder die Testosteronmessung. Wenn einem die Klinik überhaupt nicht passt oder der Urologe zu Hause nicht passt, wechselt zu den Leuten, denen ihr vertraut. Sucht euch die Ärzte raus, denen ihr vertraut, weil das ist so wichtig, weil die werden euch eine ganze Zeit lang weiterverfolgen.
Richtig. Ja, Cosimo, ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich danke dir, dass du da warst. Danke für dieses so, so interessante und wertvolle Gespräch dann eben auch. Ich glaube, dort konnten nicht nur Frauen, sondern auch die Männer dann eben ganz, ganz viel mitnehmen, vor allem auch. Und nicht nur Betroffene, sondern auch deren Angehörige vor allem auch ganz, ganz viel mitnehmen. Und die letzten Worte gehören jetzt dir. Ich verabschiede mich schon mal. Danke, dass du da warst. Ich bin raus und ciao.
Alles klar. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und falls es Betroffene da draußen gibt, auf warte-hodenkrebs.de könnt ihr über die Selbsthilfe mich sofort erreichen. Da gibt es direkt einen Button. Vielen Dank.
Ja, wenn das nicht ein so cooles Interview war mit Cosimo, dann weiß ich es aber auch nicht. Also Cosimo redet so ungehemmt über alle Themen dann eben, was Thema Hodenkrebs auch angeht, was die Männergesundheit auch angeht, wie wichtig die Vorsorge ist, wie wichtig die Nachsorge ist vor allem. Wir haben heute über Hormone gesprochen, Silikonaufbau, sexuelle Probleme, Impotenz, Testosteron und so vieles mehr und eben auch über die Selbsthilfegruppe wie Pate, junge Erwachsene mit Krebs. Wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes, also schau unbedingt bei Cosimo vorbei und natürlich auch bei diesen anderen Seiten. Und wenn du jemanden hast im Bekanntenkreis, der eben an Hodenkrebs erkrankt ist, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne den Podcast mit ihm teilen und die natürlich auch mit der ganzen Welt teilen, damit er einfach noch größer wird, damit er noch bekannter wird, damit er noch besser ausgespielt wird. Deswegen freue ich mich natürlich immer über ein Abo, über eine tolle Bewertung auch. Und ja, wenn auch du jemanden kennst, der einen tollen Interviewpartner wäre, auch gerne ein Mann, weil ich finde, die Männer sollten einfach auch mal ihre Stimme erheben. Und wir haben so viele Ladies hier, aber die Männer sind natürlich so ein bisschen hier in der Minderzahl, vor allem jetzt bei mir im Podcast. Vielleicht ist das ja die Chance da draußen, dass du sagst, hey Mensch, ich möchte auch gerne meine Geschichte erzählen, egal ob es Betroffener, Angehöriger oder auch Verein ist, dann melde dich von Herzen gerne. Ich bin raus, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, bleib wie immer gesund und wir sehen uns nächste Woche und ich bin raus und ciao.